Liebe Gemeinde, wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen gut geschlafen, seid aufnahmefähig für den Römerbrief. Wir sind im Römerbrief. Wir kommen ein bisschen schneller voran. Heute Folge 3. Ich habe die Predigt so betitelt, das Evangelium. Um das geht es ja eigentlich im Römerbrief. Aber wir haben auch gerade die Verse heute, also die wir heute behandeln werden, die gehen hier auch wieder auf das Evangelium ein. Und so bitte ich euch, den Römerbrief aufzuschlagen, Kapitel 1. Römer Kapitel 1. Ich werde die ersten 4 Verse lesen. Paulus, Sklave Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, der aus dem Geschlecht Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Ich habe überlegt, eigentlich ein großes Vorrecht heute für mich, ja. Ich darf die erste Predigt halten in diesem Jahr, am Sonntag. Ja, und ich darf sie mit dem Evangelium betiteln. Wie schön ist es, ja. So beginnen wir das neue Jahr als Gemeinde, ja. Wir gehen in das Evangelium. Danach wollen wir ausgerichtet sein. Ich will euch abholen, denn ich denke, wenn ihr zumindest wisst, dass wir den Römerbrief behandeln, ist schon ganz gut. Aber ich denke, dass einiges habt ihr vielleicht schon seit letztem Mal vergessen. Und so will ich euch nochmal abholen. Was haben wir das letzte Mal behandelt? Über was haben wir das letzte Mal gesprochen? Nachgedacht. Wir haben gesehen, dass Paulus sich als Sklave Jesu bezeichnet. Ja, hier in dem Fall nicht als Diener, sondern als Sklave Christi. Das heißt, er ist Eigentum Christi. Er gehört ihm. Er ist teuer erkauft worden mit dem Blut Jesu. Und so haben wir auch gesehen, dass wir Sklaven Christi sind. Ein privilegierter Titel, Bezeichnung, sieht vielleicht nicht jeder so, aber wir sind tatsächlich Jesu Eigentum. Er hat uns teuer herausgekauft aus dem Sklavenmarkt der Sünde. Wir gehören jetzt ihm, sein Wille wird unser Wille. Dann haben wir gesehen, dass Paulus, wie es hier heißt, ein berufener Apostel war. Und wir haben darüber nachgedacht, was zeichnet denn einen echten Apostel aus? Und ich habe hier, ich muss es anmachen. Genau, hier habe ich nochmal kurz die Punkte aufgeschrieben. Was sind die Kennzeichen eines echten Apostels? Wieso war Apostel Paulus nicht irgendwie jetzt geringer zu achten als die 12 Apostel in Jerusalem? Und er begründet anhand verschiedener Stellen in unterschiedlichen Briefen sein Apostelamt und sagt, er ist ein Augenzeuge gewesen, ein Augenzeuge des Auferstandenen. Er hat Jesus direkt gesehen. Jesus ist ihm erschienen. Auf dem Weg nach Damaskus wissen wir es, aber ich denke auch danach des Öfteren, als er von ihm Offenbarung empfangen hat. Das ist nämlich auch der nächste Punkt. Von Jesus wurde Paulus direkt berufen, ja, nicht durch die Apostel, nicht durch irgendwelche Personen, nicht durch sich selbst, sondern Jesus hat ihn berufen in dieses Apostelamt. Und Jesus hat ihm auch das Evangelium offenbart. Ja, das heißt, Paulus hat es aus erster Quelle bekommen, direkt. Und als Paulus dann auch rausgegangen ist und das Evangelium verkündigt hat, so hat Gott ihn und die Verkündigung der Botschaft mit Zeichen und Wunder bestätigt. Ja. Paulus hat viele Zeichen und Wunder getan, die Menschen nicht tun konnten. Ja. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote auch auferweckt, lesen wir, so wie auch Petrus. Genau, das waren so die Gründe, die er nannte und sagt, ich bin ein echter Apostel, kein falscher Apostel. Ich verkündige euch aus erster Quelle das Evangelium, die Botschaft Jesu. Und dann habe ich zum Schluss noch einen Punkt hingeschrieben. Paulus war nicht abhängig von den 12 Aposteln und trotzdem wurde er so vom Geist geführt, dass er nach Jerusalem ging. Und dort haben wir gesehen, vor allem im Galaterbrief, dass die Botschaft, die er verkündigte an die Heiden, an die Juden, dass sie zu 100% übereinstimmte mit der Botschaft der 12 Apostel, mit diesem Evangelium. Es gab keinen Unterschied. Das, was die 12 Apostel gepredigt haben, das hat auch Paulus gepredigt. Und genauso auch umgekehrt. 1:1. Genau. Einen letzten Punkt, den sind wir noch kurz durchgegangen. Wir haben gesehen, dass dieser Apostel Paulus dazu abgesondert wurde, so heißt es hier im Text, abgesondert ist, ja, oder bestimmt ist, das Evangelium Gottes den Menschen zu predigen. Ja? Er predigte keine Botschaft, die er sich selber ausgedacht hat. Ja? Vielleicht mit seiner kreativen, brillanten Fantasie, sondern er predigte eine Botschaft, die Gott gehört. Gott hat sie ihm offenbart, Gott hat sie ihm anvertraut. Und dazu wurde er bestimmt, wie er sagt ja im Korintherbrief, Gott hat mich nicht in erster Linie dazu geschickt zu taufen, sondern das Evangelium zu verbreiten, das Evangelium zu verkündigen. Und über dieses Evangelium wollen wir uns heute Gedanken machen, in die Tiefe gehen. Was ist das Evangelium? Wisst ihr, dieses Wort, griechisch Euangelion, das bedeutet, und ich denke, das wissen wir alle, die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Und diese Praxis, ich sag mal, ein Evangelium zu verkündigen, eine frohe Botschaft weiterzugeben, die gab es schon auch bevor Jesus auf die Welt kam. Es gab diese Praxis und so finden wir zum Beispiel im antiken Griechenland, dass das Evangelium eine Art Siegesbotschaft war. Das heißt, wenn der Feind besiegt war, wurde dieses Evangelium, wurde diese frohe Botschaft des Sieges an das Volk, ja, durch einen Boten weiter verkündigt. Wir haben gesiegt. Ja, die Feinde sind besiegt. Es gab eine Überlieferung, eine Geschichte über das Evangelium von Marathon. Da haben wir auch dieses Wort Marathonlauf, ja. Wo ein Läufer mit Namen Pheidippides im Jahre 490 vor Christus von der Stadt Marathon nach Athen gelaufen sein soll, um den Sieg der Griechen über die Perser zu verkünden. Ja, also er verkündigte das Evangelium, die Siegesbotschaft. Wir haben die Perser besiegt. auch später dann in der griechisch-römischen Welt wurde dieses Evangelium im Kaiserkult gebraucht. Ja, der Kaiser galt ja als eine Art, ja, als ein göttlicher Mensch, er wurde zu einem Gott gemacht. Und darum war die Nachricht zum Beispiel von seiner Geburt Evangelium. Eine gute Nachricht. Ein Nachfolger kommt. Er besteigte den Thron. So war es auch, das Evangelium. Frohe Nachricht. Weil man von diesem Kaiser dann Frieden erwartet, Heil erwartet. So war es, so lesen wir zum Beispiel bei dem ersten römischen Kaiser Augustus. Aber was sind diese Evangelien im Vergleich zu dem Evangelium, was wir haben? Zu dem, wie es ja heißt, Evangelium Gottes. Was ist diese frohe Botschaft über einen vergänglichen Sieg über die Perser? Ja, im Vergleich zu dem ewigen Sieg über Hölle, Himmel, Hölle, Tod und Teufel, ja, durch unseren Herrn Jesus Christus. Was ist diese frohe Botschaft über die Geburt eines Kaisers, der vorübergehend über ein Imperium regiert, im Vergleich zu einem ewigen Herrscher über Himmel und Erde? Und Gott hat uns dieses Evangelium anvertraut. Er hat es uns offenbart. Er hat es uns kundgetan. Und schaut mal her, in Vers 2 heißt es, ich lese am besten nochmal ab Vers 1, Paulus, Sklave Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat. Also dieses Evangelium, diese frohe, kostbare Botschaft, die haben wir nicht erst seit kurzem. Das ist nicht etwas Neues. Es geht auch nicht erst hier ab dem Matthäusbuch los, ab dem Neuen Testament. Benedikt Peters sagt, das Evangelium ist nicht eine plötzlich in die Welt geplatzte Idee. Es wurde während Jahrhunderten vor dem Kommen Christi von Gott angekündigt. Und wo? Ja, wie wir es gelesen haben. In den Heiligen Schriften, das heißt im Alten Testament, durch die Propheten. Paulus sagt hier, dass es bereits die Propheten verheißen haben. Ja, griechisch proepangelo. Das bedeutet, sie haben es versprochen im Alten Testament. Sie haben es angekündigt, bis es dann schließlich eintreffen wird. Und dann ist es auch eingetroffen. Vielleicht war es im Alten Testament nicht immer so offensichtlich, nicht immer so klar, wie wir es im Neuen Testament lesen, aber es war da, beziehungsweise es ist da. Das Evangelium ist lange Zeit zuvor angekündigt worden im Alten Testament. Er sagt hier, durch seine Propheten. Welche Propheten? Nun, ich denke, alle Propheten. Wie die großen Propheten, Semi hat gerade daraus vorgelesen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, ja, aber auch die Kleinen, Hosea, Joel, Amos, Jona, Habakuk, alle haben vom Evangelium verkündigt, niedergeschrieben. Ich denke auch Mose. Mose ist auch ein Prophet, wobei er oft separat erwähnt wird, stellvertretend für die 5 Bücher Mose, für das Gesetz. Wir sehen dazu nachher gleich mehr. Ich werde euch ein paar Bibelstellen aufzeigen. Aber was auf jeden Fall klar sein sollte, die Propheten im Alten Testament, Sie haben das Evangelium verkündigt. Und über was? Über was haben sie geschrieben? Was konkret? Schaut mal her. Es heißt hier in Vers 3, über seinen Sohn. Darum geht es im Evangelium, Geschwister. Über seinen Sohn, es geht um Jesus Christus. Er ist der Inhalt dieser guten Botschaft. Von ihm haben die Propheten im Alten Testament geschrieben. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 34 zu den Juden, die ihn eigentlich umbringen wollten. Er sagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Schaut in die alten Schriften, schaut doch ins Alte Testament. Seht ihr mich nicht? Es wird doch permanent von mir geschrieben, über den Sohn, über den Messias. Sie zeugen doch alle von mir. Seht ihr mich nicht? Ich will uns ein paar Bibelstellen aufzeigen, die nochmal so diese Tatsache aufzeigen, untermauern, dass das Evangelium, die frohe Botschaft, ja, dass Jesus Christus schon lange vor im Alten Testament verheißen war. Und diejenigen, die eine Bibel dabei haben, schlagt mit mir auf. Wir wollen das anhand der Apostelgeschichte kurz angehen und nachher zum Lukas-Evangelium gehen. Aber Apostelgeschichte, Kapitel 3. Apostelgeschichte, Kapitel 3. Dort lesen wir, dass Petrus und Johannes im Tempel waren und sie haben dort eine Person, die lahm war, geheilt. Und dann hat das Volk das erfahren und alle strömten zu ihnen. Und dann hielt Petrus folgende Rede. Und dann sagt er in Vers 17 oder ab Vers 17. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Also, dass sie Jesus ermordet haben, ja, gekreuzigt haben. So wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat. Was? Dass sein Christus leiden sollte. Dass sein Christus leiden sollte. Das heißt, alle Propheten haben über das Leiden Jesu Christi geschrieben, was ja ein wichtiger Bestandteil ist des Evangeliums. Und dann schaut mal später in Kapitel 10, Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 42, ab Vers 42, das ist Petrus bei dem Hauptmann Cornelius. Dann sagt er folgendes, ab Vers 42, und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass dieser, also Jesus, der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Das heißt, was haben alle Propheten angekündigt? Was haben sie gesagt? Sie haben von Jesus geschrieben, dass wer an ihn glaubt, Vergebung hat. Vergebung der Schuld, Vergebung der Sünden. Schlagt mal weiter nach Apostelgeschichte 26. Apostelgeschichte 26 ab Vers 22. Apostelgeschichte 26 ab Vers 22. Da ist Paulus in diesem Gerichtsprozess vor Festus und Agrippa und er muss sich verantworten. Und er sagt unter anderem, da mir nun der Beistand von Gott zuteil wurde, stehe ich bis zu diesem Tag da und bezeuge sowohl vor Kleinen als Großen, indem ich nichts sage, außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben. Interessant, gell? Paulus redet, er verkündigt das Evangelium und sagt, ich sage nichts anderes als das, was schon im Alten Testament da war. Und er sagt, indem ich nichts sage, außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Und hier sehen wir, hier steht zum Beispiel auch die Propheten und Mose. Und so merken wir, Mose steht für das Gesetz, die fünf Bücher Mose. Und Paulus sagt, es steht schon da geschrieben. Über was? Über Jesu Leiden, über Jesu Tod und über Jesu Auferstehung. Propheten haben es verkündigt. Geht mit mir mal jetzt in das Lukas-Evangelium. Lukas, auch bekannte Stellen, ich denke, ihr kennt sie alle, hatten wir immer wieder schon, Kapitel 24. Lukas Kapitel 24. Geht es um die Emmaus-Jünger. Jesus schließt sich diesen zwei Jüngern an, die auf dem Weg nach Emmaus sind, und dann tadelt er sie wegen ihres Unglaubens. Und er sagt ab Vers 25, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose, ja, also vom Gesetz, und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Noch hier sehen wir ja, das Evangelium ist präsent, Geschwister, das Evangelium ist da. Und Jesus zeigt es den Jüngern auf anhand vom Gesetz, anhand von den Propheten. Er zeigt ihm auch, was sich auf ihn bezieht. Und schaut mal, finde ich interessant, dann in Vers 32, da sagt er, und sie sprachen zueinander, also die zwei Jünger, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Ah, wie gut, wenn wir das Evangelium im Alten Testament lesen, wenn wir Jesus im Alten Testament lesen, was macht es mit dir? Brennt dein Herz oder ist es eiskalt und lässt dich unberührt? Ich hoffe, es brennt. Es macht dich begierig, mehr zu wollen, mehr aufzusaugen, das Evangelium zu sehen, Jesus zu sehen und ihm zu lesen. Schaut mal im gleichen Kapitel ab Vers 44, erscheint Jesus dann den 11 Aposteln und weiteren Jüngern, auch den Emmaus-Jüngern, sagt ab Vers 44, er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, wo? In dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Vielleicht hier kurz ein kleiner Einwurf. Die Juden hatten ja eine andere Aufteilung des Alten Testaments. Ja, es gab drei Teile. Der Tenach. Und da gab es einmal Gesetz, das haben wir, fünf Bücher Mose. Da gab es die Propheten. Und dann gab es die Schriften. Und die haben, das erste Buch davon waren die Psalmen. Und die stehen hier stellvertretend für die Schriften. Wie dann die einzelnen Bücher aufgebaut sind oder so, das könnt ihr mich nachher fragen, ich habe es hier aufgeschrieben, aber es ist eine andere Einteilung. Aber ist jetzt in dem Fall nicht so relevant. Was relevant ist, Jesus sagt, von mir ist überall die Rede. Überall, von 1. Mose bis Malachi, alles voll. Die Schriften zeugen von mir. Und dann heißt es hier in Vers 45, da öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte, alle Nationen, angefangen von Jerusalem. Und auch hier wieder, ja. Was finden wir? Jesu leiden, er wird auferstehen. Es wird aufgerufen zur Buße. Glaubt, so wird euch vergeben werden. Das ist alles im Alten Testament. Was ist die Hauptbotschaft der Bibel, Geschwister? Was ist die Hauptbotschaft auch im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament? Geht es hier im Alten Testament, ich habe das auch schon die letzten Predigten gesagt, geht es hier um unterhaltsame Geschichten? Geht es hier um einen Regelkatalog, um eine Anhäufung von Gesetzen oder sehen wir mehr? Dieser Schreiber oder Autor Paul David Tripp hat einmal gesagt, die Bibel ist keine Serie von Geschichten, sie ist kein Katalog mit interessanten Persönlichkeiten. Sie ist kein Handbuch der Theologie, sie ist kein Buch über interessante Weisheitsprinzipien. Und dann sagt er, so schön, eine Geschichte mit einem Helden bildet den roten Faden, der die ganze Bibel zusammenhält. Die Bibel ist im Wesentlichen die Geschichte, wie Gott sein Volk durch seinen Sohn Jesus Christus erlöst. Diese große Erlösungsgeschichte mit all ihren Details von Gott eingegeben, ist der Hauptinhalt des Wortes Gottes. Geschwister, mit anderen Worten, es ist das Evangelium. Das ist die Hauptbotschaft. Jesus kommt auf die Erde und er bewirkt Erlösung. Er erlöst sein Volk, die Gläubigen. Und so möchte ich euch persönlich auch dazu ermutigen, jedem, der die Bibel liest, das Alte Testament liest, dass er diesen Blick hat, diese, ich sag mal, Brille des Evangeliums aufzusetzen und das Evangelium zu sehen, die gute Botschaft, Jesus zu sehen, denn er ist der Inhalt von dem Evangelium. Gott hat sich viel Zeit genommen im Alten Testament, um seinen Sohn anzukündigen. Viele Jahrhunderte. Und das sehen wir. Ihr kennt diese Aufteilung. Im Alten Testament was? Verheißung. Christus wird angekündigt. Er wird verheißen. Neues Testament was? Erfüllung. Jesus kommt und erfüllt. Was über ihn gesagt wurde? Was sagt er? In der Bergpredigt, Matthäus 5 meine ich, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Ich bin gekommen, um zu erfüllen. Natürlich es zu tun, aber auch das, was von mir geschrieben wurde im Gesetz, ich bin gekommen und bin die Erfüllung. Ich komme, um es zu erfüllen, was die Propheten im Alten Testament geschrieben haben. Lasst uns diesen Blick entwickeln. Der berühmte Reformator Johannes Calvin hat auch eins gesagt, die Schrift sollte mit dem Ziel gelesen werden, Jesus Christus darin zu finden. Wer sich immer von diesem Ziel abbringen lässt, mag sich sein Leben lang in Gelehrsamkeit aufreiben, zur Erkenntnis der Wahrheit wird er dennoch niemals kommen. Ich habe mir überlegt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Ich mache es. Und zwar, ich wollte euch ein Beispiel geben, um das Ganze für euch greifbarer zu machen. Was meint ihr genau mit dem, ja, das Evangelium im Alten Testament zu suchen, Jesus zu finden? Wie sieht das aus? Und ich will euch kurz anhand eines Beispiels zeigen, ich will es nur überfliegen, nicht in die Tiefe gehen, das überlasse ich dann euch. Aber wie ich die Bibel lese. Schlagt mit mir mal auf Genesis, 1. Mose, Kapitel 1. Ich hoffe, es ist von der Geschwindigkeit her in Ordnung. Ich bin nicht zu schnell. Na, ich mache einfach mal so weiter. Ja, bei mir werden wahrscheinlich gar kein Bibelvers eingeblendet, aber wie gesagt, diejenigen, die eine Bibel dabei haben, ihr könnt gern nachschlagen, ansonsten gut zuhören. 1. Mose Kapitel 1. Wie lese ich die Bibel? Wie lese ich die Schrift? Schaut mal her. Wie gesagt, wir überfliegen es nur. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und hier fängt es schon an. Wie? Hier beginnt es schon mit Jesus Christus. Wir wissen aus dem Kolosserbrief, dass durch ihn alle Dinge erschaffen worden sind. Alles von ihm und zu ihm hin. Und der Hebräerbrief sagt in Kapitel 1, wo er Jesus mit den Engeln vergleicht, dann heißt es, er schreibt über den Sohn: Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Also hier merken wir schon, wir steigen ein und Jesus ist schon präsent. Und dann guckt mal, Vers 2, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und dann lese ich den Text und ich weiß nicht, an was es euch erinnert, aber dann denke ich mir, damals, was war? Es war Finsternis, dunkel. Und Gott spricht, es werde Licht. Und es kommt Licht. Und dann dachte ich, wisst ihr, was ich denken musste? Johannes 1 und Johannes 3. Und das Licht kam in die Finsternis. Und leuchtete auf. Er leuchtete unser Herzen. Doch auch heißt es, dass die Finsternis ihn nicht erfasst hat, ihn nicht erkannt hat. Und Paulus sagt in 2. Korinther 4, denn der Gott, der sprach aus Finsternis, leuchte Licht, ist es. Also bezieht sich auf den Schöpfungsbericht, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ist von der Bekehrung die Rede. Und Gott spricht in deinem Herzen. Ich habe das Gefühl, ich sage das in jeder Predigt, diese Stelle, aber ich liebe diese Stelle. Gott hat in dein Herz gesprochen, es werde Licht. Was war da? Finsternis. Er spricht, es werde Licht und dann siehst du. Und du siehst Gott, du siehst die Herrlichkeit, du erkennst ihn, aber wie konkret, wo konkret? Im Angesicht Jesu Christi. Und so sehen wir schon hier Parallelen zum Evangelium. Das Licht kommt in die Finsternis. Schlagt mal, guckt mal her im Vers, auch Kapitel 1, Kapitel 2, Vers 24. Entschuldigung, Vers 20, da heißt es, und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe, die ihm entsprach. Das ist das erste Wort, wo Adam auftaucht, ja, Menschen, also er wurde schon davor erwähnt, nur nicht als Adam. Aber so sehen wir auch hier, wie, wenn wir den Römerbrief lesen zum Beispiel, wie Adam ein Typus auf Jesus ist. Aber man sagt oft, er ist eine Art Gegentypus, weil Adam ist gescheitert, er wurde versucht, er ist gefallen in Sünde. Christus wurde versucht, er hat gesiegt, er ist nicht gefallen. Und dann lesen wir in Römer 9 und dann sehen wir diesen Kontrast, wo es heißt, Römer 5, wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sünder gesetzt worden sind. Also durch wen? Durch Adam. So werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt. Ja, und so sehen wir auch hier den Kontrast. Adam wird erwähnt, aber es gibt einen gefallenen Adam und es gibt den besseren Adam. der nicht gefallen ist, der gehorsam war, nicht ungehorsam, der nicht in Sünde gefallen ist, der Bestand hat. Schaut mal dann ein paar Verse weiter, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Wunderschön, oder? Hier lesen wir von der Ehe. Mann, Frau kommen zusammen, werden eins. Und was sagt Paulus im Epheserbrief? Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Was ist die Ehe? Ein Bild auf Jesus und die Gemeinde. Wie er mit ihr eins wird, wie er sie erlöst. Merkt ihr, dahinter steckt Evangelium. Er hat seine Braut teuer erkauft, damit wir eins werden können, zusammen, in Ewigkeit. Guckt mal Kapitel 3, Vers 15. Ich höre gleich auf. Wir kennen das, das Urevangelium. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse zermalmen. Ja. Auch wieder hier diese Ankündigung, dass Christus zwar leiden wird, verletzt wird, sterben wird, aber er wird am Ende trotzdem den Sieg vorantragen. Über die Schlange, über den Teufel. Guckt mal. Guckt mal hier ab Vers 17. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden, guck mal, verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Wisst ihr, was mich das erinnert? Was hat Jesus getragen, als er am Kreuz hing? Eine Dornenkrone, nicht wahr? Für was stehen denn Dornen hier in dem Kontext? Für Fluch. Was hat Jesus am Kreuz getragen? Er wurde zum Fluch für uns, nicht wahr? Dafür standen die Dornen symbolisch. Und tatsächlich hat er aber auch diesen Fluch auf sich genommen. In Galater Kapitel 3. Vielleicht noch ein letztes und dann reicht's. Kapitel 3, schaut mal her in Vers 21. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell. Und bekleidete sie. Denkt man sich, okay, wieso hat Gott sie bekleidet? Das heißt aus Fell. Da musste ein Tier geopfert werden. Und damit wurden sie bedeckt. Und dann dachte ich mir, aber wie geht es? Weil davor in Kapitel 3, Vers 7 heißt es, sie haben sich doch bekleidet mit diesen Feigenblättern. Sie haben sich doch bekleidet. Und dann standen sie vor Gott und versteckten sich trotzdem. Und Gott sagt, was ist los? Sie waren weiterhin nackt und bloß in den Augen Gottes. Denke ich mir, aber sie haben sich doch bekleidet. Zählt vor Gott nicht. Zählt vor Gott nicht. Und so sehe ich auch hier wieder eine schöne Ankündigung, Geschwister, des Evangeliums. Welche? Jesus, Gott bereitet ein Opfer. Er schickt das Lamm. Es wird geschlachtet. Und dann werden wir mit ihm bekleidet. Und das zählt vor Gott. Das zählt vor Gott. Nicht unser Hinzutun und unsere Bemühung und unsere Anstrengung mit unseren Feigenblättern. Sagt er, das zählt nicht. Ihr seid weiterhin schuldig, weiterhin bloß, weiterhin sündig. Ihr braucht das Lamm. Ihr braucht die Gerechtigkeit Christi. Und dann könnt ihr vor mir bestehen. Merkt ihr? Und so sehen wir, dass das Evangelium Jesu, das Evangelium, das Jesus Christus selbst überreich im Alten Testament vorhanden ist. Wir sind hier erst im dritten Kapitel und ich habe hier noch nicht alles erwähnt. Die Frage ist, sehen wir das? Sehen wir diesen roten Faden? Sehen wir das Evangelium? Ja, es wird, wir haben es hier anhand von dem Beispiel gesehen, es wird auf unterschiedliche Weise deutlich gemacht. Manchmal durch direkte Aussagen. Wir kennen das, eine Jungfrau wird einen Sohn gebären. Da wissen wir gleich, um wen es geht. Ja? Gibt direkte Aussagen. dann sehen wir auch gewisse Symbole. Ja, wir kennen die eherne Schlange in der Wüste, das Mana aus dem Himmel, das Passahlamm beim Fest, diese Typen oder Typologien wie Adam, wie Mose, im Teamcamp hatten wir Josef, die vorausschatten den Christus. Wie der Hebräerbriefschreiber schreibt, das ist voll mit Schatten und Bildern auf das Evangelium, auf den Herrn Jesus. Und deshalb predigen wir auch hier in dieser Gemeinde was? Das Evangelium. Das ist unsere kostbare Botschaft. Wir wollen Jesus hochhalten, das Evangelium hochheben. Darum geht's. Ich hoffe, dass du, wenn du das Alte Testament liest, vielleicht jetzt auch mit dem neuen Jahresleseplan, dass du diese Brille aufsetzt und sagst, ja, ich weiß nicht, ich habe darin eigentlich immer nur Regeln gesehen im Gesetz, vielleicht unterhaltsame Geschichten, ich habe vielleicht gewisse Prinzipien abgeleitet, ja, okay. Aber Herr, zeig mir deinen Sohn. Zeig mir die gute Botschaft. Ich will das Evangelium sehen. Öffne mir die Augen dafür. Gott wird tun. Ich habe euch nur hier die ersten drei Kapitel als ein Beispiel gezeigt, wie ich sie lese. Aber das ist nur ein kleiner Abklatsch. Die Schrift ist voll davon. Die Propheten zeugen von mir. Mose zeugt von mir. Die Psalmen zeugen von mir. Ich meine, wie kann es anders sein? Jesus sagt selber, ich bin das Wort. Wir haben sehr viele Denominationen. Ja, wir kennen das. Es gibt Pfingstler, Presbyterianer, Lutheraner, Baptisten, alle. Ich mach nicht so viel aus diesen Bezeichnungen. Aber ich denke, ein entscheidendes Merkmal ist was? Einer lebendigen Gemeinde, egal wo du bist. Wird das Evangelium verkündigt? Wird der Herr Jesus verkündigt? Wird er das nicht? Ist er nur eine Randfigur? Wird er so irgendwie hinzugenommen? So, es gehört halt dazu. Und spielen dann Erfahrungen eine große Rolle? Ja, Entertainment. Gesetzlichkeit. Ich weiß es nicht. Man kann ja die Liste führen. Ist die Gemeinde nicht gesund? Vielleicht auch gar nicht lebendig. Wir klammern uns an das Evangelium. Das ist unser Fokus. Und dann lasst uns wieder zurück in den Römerbrief gehen. Wir kommen schon, ja, noch ein bisschen, dann kommen wir zum Schluss. Da heißt es in Vers 3, ich lese nochmal, um was geht es im Evangelium? Über seinen Sohn, der aus dem Geschlecht Davids gekommen ist, dem Fleisch nach. Hier lesen wir einen sehr wichtigen und elementaren Bestandteil des Evangeliums. Welchen? Zuallererst, wir sehen, Jesus kommt aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Das heißt ganz einfach, was erstmal? Jesus kommt auf die Erde und wird Mensch. Jesus wird Mensch. Das hatten wir an Weihnachten. Darüber hat auch Sammy an Heiligabend gepredigt, ja. Jesus wird Mensch. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, Johannes 1. Und so wie das Leiden und das Sterben und auch die Auferstehung zum Evangelium gehören, so auch die Menschwerdung Jesu. Er wird Mensch. Ohne sie, ohne diese Menschwerdung gäbe es was nicht? Es gäbe kein Golgatha. Es gäbe kein Sterben, keine Auferstehung, keine Erlösung. Und wir wären immer noch in unserer Schuld, in unseren Sünden, verloren. Und so predigt der Engel in Lukas 2 den Hirten das Evangelium. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt, Kapitel 2, Verse 10 bis 11, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich, jetzt heißt es hier verkündige, aber das griechische Wort heißt euangelizo, ich evangelisiere euch. gute Botschaft. Ja, welche? Große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welches Christus der Herr. Schließlich, das ist Evangelium. Christus wird Mensch. Das haben wir an Weihnachten gepredigt. Und das wollen wir nicht leugnen. Ja? In 1. Johannes ist es ganz krass. Er sagt, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt, ist aus Gott. Jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Aber wir verkündigen was? Den Heiland, der Mensch geworden ist. Den Gottmensch, Jesus. Nun, Jesus wird Mensch, aber es wird hier noch konkreter. Wir haben es gelesen. Er kommt aus dieser Nachkommenschaft Davids. Das ist diese Ahnenlinie, dieser Stammbaum. Das lesen wir in Matthäus 1 und lesen wir auch in Lukas 3, wie Jesus von der Königslinie Davids hervorkommen wird, abstammen wird. Und dann, ich will nicht zu diesen Stammbäumen gehen, sondern euch nur eine Stelle aufzeigen, wo wir sehen, Jesus muss aus der Linie Davids kommen. Er wurde, im Alten Testament, schon von den Propheten verheißen. Guckt mal in 2. Samuel Kapitel 7. Ich bin schon über die Zeit. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen, 2-3 Minuten. 2. Samuel, Kapitel 7, ist der Davidsbund, der Davidische Bund. Und da heißt es, wenn deine Tage, also spricht Gott zu David, wenn deine Tage erfüllt sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deinen Nachkommen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums befestigen in Ewigkeit. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein, sodass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Und dein Haus und dein Königtum sollen von dir beständig sein in Ewigkeit. Dein Thron soll fest sein in Ewigkeit. Sein Bund. Gott gibt David ein Versprechen. Und wenn wir den lesen, das nennt man prophetische Perspektive in der Theologie, dann hat es eine doppelte Erfüllung. Wir sehen, hier ist die Rede von wem? Von Salomo. Er wird verkündigt, ja, er wird auch als Sohn bezeichnet. Und Gott sagt, ich will ihm Vater sein. Er baut das Haus. Aber auch Salomo versagt. Und trotzdem in dieser Passage ist mehr gemeint. Da geht es nicht nur um Salomo, sondern um einen besseren Salomo, der wahren Frieden bringt. Nicht nur 40 Jahre, sondern in Ewigkeit. Der nicht nur 40 Jahre herrschen wird, sondern in Ewigkeit. Der sich zu Rechten Gottes setzen wird und herrschen wird bis in alle Ewigkeit. Das ist das, was der Engel zu Maria sagt. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Das lässt nochmal deutlich hier, ist nochmal deutlich zu sehen, wie das Alte Testament den Christus ankündigt. Sagt, er wird kommen. Und er wird ewig bestehen und er wird herrschen und er wird aus der Nachkommenslinie Davids kommen. Das war bekannt, es war nicht unbekannt. Dieser lange zuvor angekündigte König der Könige aus der Nachkommenschaft Davids Er wird in diese Welt geboren, um dann was? Zu leiden, zu sterben und um siegreich als Sohn Gottes aufzuerstehen. Aber bevor wir dann das nächste Mal dann dazu kommen, zu dem Sterben, zu dem Auferstehen, möchten wir heute für hier Schluss machen, ein Ende machen. Aber Geschwister, ich hoffe, ich konnte euch dazu animieren und auch zu ermutigen, die Bibel nicht einfach als ein gewöhnliches Buch zu lesen, sondern sucht das Evangelium darin. Sucht unseren Herrn darin. Und wisst ihr, was passiert? Die Herzen brennen. Die Herzen brennen. Ich hoffe, dein Herz brennt. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Ich mache den Abschluss. Vater, wir sind dir sehr dankbar dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass du ihn Jahrhunderte, Jahrtausende zuvor angekündigt hast. Herr, in den Schriften. Es war nicht nichts davon da, sondern du hast es reichlich ankündigen lassen durch die Propheten, durch Mose. Wir sehen es in den Liedern, in den Psalmen, in den Gedichten. Du willst deinen Sohn präsentieren, den roten Teppich ausrollen. Er empfängt den König, ebnet alles. Er ist gekommen und er schafft Erlösung. Vater, hilf uns, dass wir uns an diese Rettung klammern, an das Evangelium klammern, an deinen Sohn klammern, denn in ihm haben wir alles. In ihm haben wir alles. Wir sind mit ihm bekleidet und können so auch vor dir bestehen. Dank dir, dass du uns dieses Evangelium nicht verborgen hast, dass du es nicht geheim hältst, sondern dass du den ersten Schritt gemacht hast und es uns offenbart hast, gezeigt hast, uns die Augen dafür öffnest. Und so bete ich auch hierher für einen jeden Einzelnen, den hier heute auch sitzt, ja, oder zuhört und auch zuschaut, dass er diese Schrift, dein Wort, einfach mit dem Blick auch liest, das Evangelium Gottes zu sehen, deinen Sohn zu sehen und dass die Herzen brennen. Amen.